BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Willkommen, sage ich auch, zu unserer Kräuterexpertin. Die Astrid Süßmuth ist mal wieder hier bei uns. Und wir haben uns ein wunderschönes Thema heute vorgenommen. Es geht um die Früchte des Sommers, um die Beeren. Hast du Beeren daheim bei dir im Garten, Erdbeeren?
Ja, ich hatte bis Freitag wunderbare Erdbeeren und dann kam der Hagel.
Schade, gell?
Schade, furchtbar schade. Es ist alles runtergewaschen. Aber das ist wohl das Schicksal des Kleinobstbauern.
Du wirst uns ein bisschen was erzählen über Beeren, über ihre Gartengeschichte, über ihre Heilwirkung und mit welchen Giftpflanzen man sie auf keinen Fall verwechseln darf. Denn wie immer in der Natur draußen, es gibt das Schöne und es gibt das weniger Gute. Auch bei den Beeren gibt es Giftpflanzen und die können ganz schön tödlich sein.
Wobei das Gemeine ist, dass gerade diese giftigen Beeren wunderschön sind.
Wir werden es hören von dir. Habe die Ehre, bei uns geht es heute um Beeren. Was, Astrid, sind denn Beeren botanisch gesehen?
Also ganz botanisch, rein botanisch gesehen, sind es Früchte, bei denen die Fruchthülle in allen Teilen fleischig ist, ganz weich oder ein bisschen fester vielleicht einmal, aber einfach fleischig. Und da drin liegen die Samen nackert drin. Da ist keine Hülle mehr um die Samen, die sind einfach eingebettet. Man kann sich es sehr leicht vorstellen, wie bei einer Gurke zum Beispiel. Die ist nämlich eine Beere. Kürbisfrüchte haben Beeren.
Witzigerweise, ja.
Und da weiß man ja, das Fruchtfleisch ist die Gurken selber und da drin sind die Samen eingebettet. Was zum Beispiel auch eine Beere ist, ist die Banane. Da sind auch die Samen lose drinnen. Und was auch eine Beere ist, das ist die Paprika. Die Paprika ist sogar eine Sonderform, das ist eine Hohlbeere. Das ist weich, fleischig.
Und innen nichts, genau.
Die Luft, das gibt es auch bei manchen. Ja. Die Cranberries zum Beispiel sind auch Hohlbeeren. Und da drin liegen lose die Samen. Überhaupt diese ganzen Nachtschattengewächse haben fast alle Beeren als Früchte, wie die Kartoffel zum Beispiel. Die hat ja auch diese Beerenfrüchte, mit denen sich die Leute früher vergiftet haben, wo die Kartoffel bei uns eingeführt worden ist. Mhm. Also das wären die typischen Beeren. Beere sagt nichts darüber aus, ob etwas essbar ist oder nicht, also rein botanisch gesehen jetzt. Und die bekanntesten Beeren sind überhaupt eigentlich gar keine Beeren. Die Erdbeere, also die bekannteste Beere, ist keine Beere. Die Erdbeere ist botanisch gesehen eine sogenannte Sammelnussfrucht. Das merkt man, wenn man drauf beißt, dann knacksen doch diese kleinen Körnerl außen drum.
Die man drin hat oder die immer mal in den Zehen stecken.
Genau, und genau diese. Und das sind eigentlich die Nüsschen, die oben drauf sind, mit drei Schalen außenrum. Und in diesen drei Schalen innen drin ist der Samen. Das sind also ganz viele Samen auf dieser Erdbeere. Und die Erdbeere, das Fruchtfleisch selber, ist eigentlich eine Blütenachse. Das ist ein Teil der Blüte, der sich aufbläht und die Samen auseinanderdruckt. Die waren zuerst zusammen in der Blüte, sind bestäubt worden, und dann druckt sie es auseinander und sie sind außen droben. Die Erdbeeren. Und da gibt es eben verschiedene Sorten auch, die man natürlich essen kann. Vor allem ist unsere heimische Sorte die Walderdbeere. Magst du die?
Ach, wenn man sie bloß mehr finden würde, gell? Früher gab es noch öfter oder vielleicht war ich früher mehr im Wald umeinander. Es mag beides zutreffen. Natürlich, Walderdbeeren ist das Großartigste, was es gibt. Allein der Duft, wenn der so in die Nasen steigt.
Der Duft ist so besonders. Der Duft ist so ganz, ganz, ganz besonders, wobei man nicht satt wird davon.
Nein.
Es ist ganz lustig, es riecht gut und es schmeckt gut, aber irgendwie hinterlasst es.
Ich glaube, es liegt aber an der Menge, Astrid, oder? Du findest nie so viel, dass du sagst, jetzt mag ich keinen mehr essen. Ist einmal ein Kilo Erdbeeren, da hörst du dann irgendwann sogar freiwillig auf, egal wie gut es ist. Aber ich glaube, bei der Waldbeere gelingt es dir nicht, so viel zu finden.
Naja, da gibt es sogar eine Sage darüber. Gell? Das war nämlich so, dass ein kleiner oder ein junger Bursch hat Erdbeeren, Walderdbeeren gesammelt und hat ein ganzes Körberle voll gemacht. Und dann ist die Gottesmutter Maria gekommen und hat gefragt, ja, was hast denn du da? Na, vielleicht ein bisschen neugierig, nicht? Und dann hat der Bub aber gesagt, also so nicht, am Ende würde ich meine Erdbeeren haben, und hat er gesagt, gar nichts. Und dann hat Gottesmutter Maria gesagt, wenn das so ist, dann hast du auch nichts. Und seit dieser Zeit schmecken die Walderdbeeren nicht mehr. Eigentlich schon geschert.
Ach komm. Ja, also wir haben es als Kinder gesucht tatsächlich. Wir sind immer mal wieder in die Walderdbeeren gegangen, haben also so Stellen gehabt früher, wo wir gewusst haben, da wächst was. Aber wir haben nicht eine einzige heimgebracht, weil das bisschen was da
das
war,
bisschen das was
haben wir halt, gleich reingefuttert.
Man darf allerdings erst ab Johanni eigentlich die Walderdbeeren essen, heißt es, weil vorher sind es die Speise für die ungeborenen Kinder. Finde also ganz spannend, dass man die vorher nicht essen soll. Das gibt es in ganz verschiedenen Gegenden, dass das so
so mystisch
ausgesagt wird,
ist,
ja. Ja, dass es mystisch aufgeladen ist. Also in Schweden sagt man, dass das die nordischen Göttinnen, die Freya, die füttern damit die Kinder. Im Süden ist es eher Gottesmutter Maria, die die ungeborenen Kinder damit versorgt. Also immer das Gleiche. Und wenn es am Boden schon liegen, darf man es auch nicht nehmen, weil dann sind es nämlich die Speise der Toten. Das mag einen Sinn deshalb haben, weil sie, wenn es am Boden liegen, irgendwelche Würmer drin haben können, dass man es einfach nicht mehr essen darf. Also sehr spannend. Aber Maria hat immer mit den Walderdbeeren tatsächlich was zu tun. Es ist dieses sanfte, der sanfte Geschmack. Es blüht und fruchtet gleichzeitig. Also dieses ewige Geben, diese sanfte Bestimmtheit. Dabei ist es eigentlich gar keine so sanfte Pflanze, wenn man sich die Walderdbeere anschaut. Die kann sich richtig bewegen. Gell? Die macht Ausläufer und die geht durch den ganzen Garten durch. Mhm. Also eine höchst spannende Pflanze. Auch als Heilpflanze übrigens sehr spannend. Mhm. Die Blätter, die sind ähnlich wie Weißdornblätter, sehr herzstärkend. Man wird die als Tee zubereiten.
Ja.
Ganz sind relativ neue Forschungen. Und noch dazu regenerieren sie das Lebergewebe. Also eine sehr schöne Leberheilpflanze und eine gleichzeitig kombinierte Herzheilpflanze ist also eine gute Wahl, die Walderdbeerblätter in einen Haustiermischung reinzutun, einfach um ein bisschen Gesundheit zu haben. Und wenn man einen gescheiten Geschmack will, weil nur so schmeckt die nicht nach recht viel, dann kann man die fermentieren. Fermentieren, das ist der Vorgang, also ein bisschen schimmelig werden lassen, da hat man auch sagen. Man trocknet die Blätter leicht an, besprüht sie mit Wasser und tut es dann sauber einschlagen, zusammen mit der aufgeschnittenen Zitrone, in einer ja, feuchtes Tuch.
Die Zitrone wegen der Säure?
Zitrone wegen der Säure, dass nicht die falschen Schimmelsporen reinkommen. Und dann lasst man sie so 1,5 Tage in der Sonne liegen, dass es richtig aufdampft in der Plastiktüte und tut es dann sofort trocknen. Und dann schmeckt es wie ein grüner Tee. Ach. Ein ganz hervorragender Geschmack, gut zu machen und tatsächlich sehr gesund auch. Man kann es beliebig lange nehmen, ohne Nebenwirkungen. Das ist damit ein sogenanntes Adaptogen, also ein langfristig anzuwendendes Heilmittel mit einer unspezifischen Heilwirkung, das eben keinerlei Nebenwirkungen hat.
Aber das Fermentieren holt ja eh immer den Geschmack so raus
aus der Lebensmittel. Das holt den Geschmack richtig raus, ja. Das schmeckt natürlich dann besonders gut. Übrigens ist die Walderdbeere unsere heimische Erdbeere. Die Erdbeeren, die wir kaufen können, das sind die sogenannten Ananas-Erdbeeren. Und diese Erdbeeren, die gibt es eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Das ist eine Züchtung aus einer chilenischen Erdbeere und einer Scharlach-Erdbeere aus den nördlichen USA. Und die kam dann erst im 19. Jahrhundert. Also alles, was man mit Erdbeersymbolik kennt, Marienpflanze, die süßesten Früchtchen, als Wappenpflanze, Feldafing hat es zum Beispiel als Wappenpflanze drin, die Erdbeere fruchtend und blühend. Es bezieht sich alles auf diese alte Walderdbeere, die wir daheim haben. Mhm. Und die Gartenerdbeere ist eben erster Anbau gewesen, so ab 1890, dass die feldweise angebaut wurde.
Ja, dann gibt es ja die frühen und die späten Sorten, dass das möglichst lange Erdbeeren auf dem Markt dann zu kriegen sind.
Ja, bei mir gibt es heuer gar keine Sorten, zum Beispiel, weil es der Hagel erwischt hat.
Ja, ja.
Und das ist ganz spannend, weil diese Erdbeere, diese Ananas-Erdbeere, die ist tatsächlich eine richtig große Gesundbeere, ein bisschen anders als die Walderdbeere. Sie ist zum Beispiel in Frankreich, sagt man, Heißhunger auf Erdbeeren. Das ist ein sicheres Zeichen, dass eine Frau schwanger ist.
Ach.
Also das, was bei uns die sauren Gurkel sind, das sind in Frankreich die Erdbeeren. Es ist ganz spannend, weil sie wirkt zum einen sehr stärkend bei Übelkeit. Also wenn es einem schlecht ist, wenn es einem schwindelig ist, da kann einem das Essen von Erdbeeren tatsächlich helfen, dass man nicht mehr schwindelig ist, dass einem nicht mehr übel ist. Also für Schwangerschaftsübelkeit interessant. Sie ist entzündungshemmend und sie wirkt schmerzlindernd. Das ist also besonders interessant. Es haben 10 gegessene Erdbeeren haben die Wirkung von einem Ibuprofen. Man kann also tatsächlich Schmerzmittel bei leichten Beschwerden mit Erdbeeren ersetzen. Und sie wirkt auch noch aphrodisierend, das heißt sehr anregend und stimulierend. Das heißt, es macht einfach locker und fröhlich.
Also eigentlich eine Wunderpflanze geradezu, wirklich. Die hat ja viel zu bieten.
Eine richtig echte Wunderpflanze. Und es heißt ja, wenn man so eine doppelte Erdbeere findet, gibt es manchmal, die zusammengewachsen ist, wenn man die auseinanderbricht, nicht schneiden, gell, brechen, und man gibt dem anderen eine Erdbeere, also die zweite Hälfte, da muss sich der unsterblich in einen für immer verlieben.
Wir sprechen über die Früchte des Sommers, über Beeren und haben uns gerade lang darüber unterhalten, dass Beeren, streng botanisch genommen Erdbeeren zum Beispiel, eigentlich Nussfrüchte sind und nichts mit Beeren im klassischen Sinn zu tun haben, dass sie da ihre Samen drin haben, dass eine Gurke wiederum eine Beere ist oder ein Kürbis. Also botanisch alles sehr interessant. Und dann gibt es noch, liebe Astrid, etwas, was viele, glaube ich, nicht kennen, nämlich einen Erdbeerbaum.
Ja, der schaut total spannend aus. Das ist eigentlich die italienische Tricolore. Der hat nämlich die roten Früchte, die weißen Blüten und die grünen Blätter. Deswegen ist es im Gedächtnis Italiens ganz, ganz wichtig. Und von daher stammt auch diese Farbgebung. Das geht auf Aeneas zurück, der das so wichtig gefunden hat. Ne? Und dieser Erdbeerbaum, der hat Früchte, die schauen wirklich aus wie kleine Erdbeeren. Und botanisch heißt der Arbutus unedo. Arbutus, kleiner Baum, aber unedo, ich esse eine. Weil man nimmt die und beißt rein, denkt sie, oh, so eine schöne rote Erdbeere. Und es schmeckt sowas von greislich, so nachhaltig fad. Kennst du, wenn irgendwas so nachhaltig fad ist, die speit man aus und man hat immer noch den faden Geschmack im Mund. Das ist fürchterlich. Also man kann es nicht essen. Wer es allerdings gerne mag, das ist der sogenannte kantabrische Braunbär. Das ist eine Unterart der Braunbären. Die wohnen da in Nordspanien, in den Pyrenäen. Und die fressen die wahnsinnig gerne. Aber nur am Ende des Sommers, wenn die schon runtergefallen und verdorben sind. Und da habe ich also mal ganz nette Filmaufnahmen gesehen. Also nicht verdorben, sondern vergoren.
Ja.
Die fressen die und dann haben wir so psuffene Braunbären, die übereinander torkeln.
Dann tapsen sie rum, gell?
Das schaut also heiß aus. Und was man aber auch damit machen kann, man kann von diesem Erdbeerbaum den Honig nehmen. Der schmeckt nämlich sehr gut und sehr süß und sehr fein. Mit einer leicht herben Note drin. Ganz, ganz spannend. Und den macht man als Spezialität auf Sardinien. Mhm. Und in Sardinien gibt es die Überlieferung, eine Frau muss immer einen Löffel von dem Erdbeerbaum Honig essen, bevor sie über einen Heiratsantrag nachdenkt.
Klärt den Geist, oder?
Klärt wahrscheinlich den Geist. Also der Erdbeerbaum Arbutus unedo, wenn man jetzt ans Mittelmeer fährt in die Sommerferien,
lustig.
Vielleicht verkosten, wenn man wagemutig ist, aber nicht sammeln. Es ist wirklich greislich.
Dann sprechen wir mal über die Beerenfrüchte der Heidekrautpflanzen.
Ja, Heidekräuter gibt es ja bei uns sehr, sehr viele. Die wachsen von den untersten, tiefsten Mooren bis hinauf in die Berge. Das sind Kleinsträucher meistens, die auf sauerem Boden sind. Es gibt ja die Schneeheide, Besenheide, der Rhododendron im Garten gehört dazu, die Alpenrose. Es gibt Heidekräuter, die haben Kapselfrüchte, wo man wie mit einer Kapsel die Samen rausschütteln kann. Gehört zum Beispiel die Alpenrose dazu oder der Rhododendron. Und es gibt welche, die Beeren haben. Die meisten mit Beeren sind ungiftig. Die meisten mit Kapselfrüchten, wie die Alpenrose oder Rhododendron, die sind giftig. Und es gehören dazu, zu den Heidekrautpflanzen, die Heidelbeere zum Beispiel. Heidelbeere oder Blaubeer oder Schwarzbeer oder Taubeere, Schwarzäugelbeere. Die schmeckt richtig gut. Das sind braune, blaue Beeren, Blaubeeren natürlich. Und die echten Blaubeeren, die bei uns wachsen, die sind in Kiefernwäldern und Fichtenwäldern, einfach typische saure Böden, auch in Mooren sieht man es gern, sind außen blau und haben ein blaues Fruchtfleisch. Das ist ganz, ganz wichtig für die Unterscheidung. Nur dann ist es die echte Heidelbeere, wenn sie auch wirklich ein blaues Fruchtfleisch hat, dass nachher die Zunge richtig schön blau-rot gefärbt
ist. Kriegst du mit Zitrone wieder weg.
Geht das mit so?
Natürlich, ja. Wir haben als Kinder, wie gesagt, Böhmerwälder Wurzeln, da machst du das alles, Pilz sammeln, Beeren sammeln. Und wir haben auch Blaubeeren gesucht, Preiselbeeren gesucht, Himbeeren gesucht, alles im Wald. Und die Blaubeeren, die kleinen, sind ja auch viel kleiner und ehrlich gesagt auch viel aromatischer. Also da kommt ja Zuchtbeere überhaupt nicht hin, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und natürlich hast du nachher den blauen Mund. Und bei uns hat man uns dann, unsere Mutter oder Oma, je nachdem, die haben uns dann immer eine halbe aufgeschnittene Zitrone gegeben und gesagt, so, jetzt gehst du Zähne putzen. Und dann haben wir die Zahnbürstel, weißt du, in die aufgeschnittene Zitrone rein und dann damit die Zähne geputzt, die ja auch blau sind. Das funktioniert hundertprozentig. Hundertprozentig, wirklich.
Also das habe ich auch nicht gewusst. Sehr guter Tipp. Habt ihr eigentlich auch zum Schutz vor dem Waldgeist, vor dem Heidelbeermann, erst 9 Heidelbeeren in einem hohlen Baumstumpf verstecken müssen?
Nein, das haben wir nicht. Wir haben zum Schutz vor der Kreuzotter eher gutes Schuhwerk angezogen. Das war bei uns immer so. Und gesagt hat, aufpassen, da sind's gern, da sind's gern. Das eine haben wir tatsächlich mal gesehen, ja.
Da sind's natürlich gern, weil sie die da sonnen. Mhm. Die Heidelbeeren sind was ganz Spannendes, auch in der Heilkunde tatsächlich. Man verwendet sowohl die Blätter als auch die Beeren selber. Die Beeren selber, die haben Anthocyane drin, das sind diese blau-roten Farbstoffe, die die Zellen schützen und das Immunsystem wunderbar stärken. Und außerdem macht die, also es ist für einen, fürs Immunsystem sehr, sehr gut, diese Heidelbeeren zu essen. Und was sie auch noch machen, sie sind das Top-Mittel bei Seekrankheit oder Reiseübelkeit. Bei mir hilft eigentlich gar nichts, ich wäre so schnell seekrank, außer eines Heidelbeerenessen.
Ach.
Und das hilft, weil es nämlich die Histamin tatsächlich den Histamin-Level im Körper senkt und es ist einem nicht mehr so schwindelig dann. Diese Übelkeit geht weg. Es ist richtig gut, aber man muss es durchfuttern und es müssen wirklich die echten sein, die innen blau sind. Die Zuchtheidelbeeren, die hat man ab 1910 begonnen zu kultivieren. Das ist eine Kulturheidelbeere, ein bisschen weniger aromatisch, aber eben größer, fester und haltbarer als die echten Heidelbeeren, gerade wenn man es verkaufen will. Und das ist eine Kreuzung aus amerikanischen Heidelbeeren und unseren heimischen Heidelbeeren. Die werden auch viel größer, es können richtige Bäumchen sein. Aber die sind eben innen weiß. Und die wirken dann tatsächlich nicht mehr so gut. Mhm. Also wirken eigentlich gar nicht mehr. Die schmecken noch ein bisschen, auch nicht mehr so aromatisch. Leider, man kann es aber natürlich schon im Garten anbauen, weil es nicht ganz so torfig brauchen im sauren Untergrund. Was man auch deutlich kennt, die echten Heidelbeeren, wenn man die Blätter anschaut, die sind hellgrün und haben einen feinen gesägten Rand. Dann sind es die echten Heidelbeeren, weil es wächst nämlich direkt nebenan auch noch eine andere Beerensorte, eine andere Heidekrautsorte, das sind die Rauschbeeren. Sie schauen sehr ähnlich von außen aus, die Beeren, aber die Beeren sind innen drin weiß und eben nicht blau. Die Blätter von den Rauschbeeren, die sind auch nicht grün, also hellgrün gezackelt, sondern die sind außen rund und sind ja also ein bisschen wie mit Reif überzogen. Die Früchte können auch so ein bisschen mit Reif überzogen sein.
Aber droht keine Gefahr, oder, von Rauschbeeren?
Droht keine größere Gefahr. Also ein Rausch, das macht ein Pilz wahrscheinlich, der drauf ist. Man kann tatsächlich, wenn man ein paar isst, benebelt sein. Es kann schon rauschähnliche Zustände machen, aber nicht zuverlässiger. Mhm. Also auch dafür ist es nicht geeignet. Hilft auch nichts. Größere Mengen, wenn man isst, also so ein ganz Eimerle, dann ist man wahrscheinlich komisch, eben wegen diesem Pilz, der auf den Beeren drauf sitzt. Aber das macht man nicht, weil sie schmecken einfach nicht gut. Die sind nicht greislich, aber einfach nicht gut. Es wird tatsächlich in Sibirien wird es gegessen, da macht man einen Schnaps aus den Beeren, kann man machen, man kann eine Marmelade draus machen, ein Likör, aber man muss auch nicht. Gell? Mhm. Und dann gibt es noch eine spannende Heidelbeerbeere, das ist die Krähenbeere, die wächst ganz oben auf die Berg, bei uns im Berchtesgadener Land eigentlich nur, ist eher so in Moorheiden oder in Sandheiden, ein teppichartiger Strauch, ist ganz viel an der Nordsee tatsächlich auch, auf Sylt wächst sie auch. Und diese Früchte, Krähenbeere, die schmeckt so säuerlich bitter, also sehr bitter. Ich mag es gar nicht, sie ist essbar. Manche sagen, man kriegt Vergiftungen, wenn man zu viel isst. Ich darf es wahrscheinlich deswegen schon nicht mengen. Aber sie ist ein wichtiges Lebensmittel, gerade im hohen Norden, in Grönland isst man sie. Und dann macht man ein Mousse draus zusammen mit Dorschleber. Müsste ich jetzt auch nicht unbedingt haben. In Island isst man es zusammen mit saurer Milch als Fruchtsaft und in Grönland auch mit Seehundspeck ist es eine Spezialität. Also ich glaube, ich verzichte lieber und gehe daran leicht Naserümpfen vorbei zur Preiselbeere. Die schmeckt mir viel, viel besser.
Ich verrate dir noch geschwind ein schönes Heidelbeerrezept. Also du machst einen Kartoffelteig, wie für Schupfnudel. Oder für Gnocchi ist dasselbe alles, ein Kartoffelteig. Und den rollst aus und dann formst du so längliche, so Rechtecke. Und in das Rechteck rein, richtig einen Haufen Heidelbeeren und gescheit Zucker drauf, den vertragen die ja. Dann klappst du es zusammen, ja, und hast so eine Nudel, so eine lange. Und dann tust du so 4, 5 so Nudeln, wie viel du halt hast, in eine Reine rein. Und dann nochmal gib's ihm richtig drauf. Zucker, Sahne, und ein bisschen ein saurer Rahmen dazu. Und das lässt dann im Ofen so eine Stunde hochbrutzeln. Und dann vermischt sich das. Dann trinkt der Saft von der Blaubeere, der geht in den...
Der färbt es auch, oder?
Ja, der geht in den Teig rein. Und also, es ist eine Bombe. eine Bombe.
Eine Kalorienbombe.
Aber sowas kurz. Ich sag's dir.
Ja, ist es dann sehr süß oder ist es eher...
Sehr süß. Du musst es süß machen. Du musst es wirklich süß machen. Ja, musst du natürlich nicht. Du kannst den Zucker auch weglassen. Oh, dann, aber ich glaube, dann schmeckt es dir nicht. Dann da darfst du tüchtig Zucker und Sahne. Und das zusammen, das ist ein Gedicht.
Ah, das hört sich gut an. Ja. Die Farbe ist wahrscheinlich... Ja, das ist ganz Besonderes.
Und dann schneidest du es, so holst du es aus der Reine raus und machst es auf und dann schneidest du in diese Blaubeernudel, hat es bei uns geheißen, in diese Nudel rein und dann quillt dir dieser gezuckerte Blaubeersaft da entgegen, ich sag's dir.
Und man denkt an keine Kalorien mehr.
Nein. Jetzt gehen wir zum Gegenstück, gehen wir zur Preiselbeere.
Wir gehen lieber zur Preiselbeere, die übrigens auch Muttergotteskirsche heißt. Mhm. Weil die Mutter Gottes ist übers Gebirge gegangen und hatte Hunger, wo sie sich hingesetzt hat. Und genau da sind für sie die Preiselbeeren gewachsen, auf die hohen Berg. Und das ist ja wirklich, wirklich was sehr Gutes. Es gibt auch noch eine andere Sage, wo sie herkommen soll. Und zwar hat sich der Teufel vom Gottvater eine Erdfrucht ausgebeten, mit der er nach Belieben schalten und walten könnte. Und der Herrgott hat ihm dann die Preiselbeeren gegeben, weil die schon so eine rote Blutfarbe haben. Aber er hat auf jede Beere ein Kreuzzeichen gemacht, damit sie für Menschen schon unschädlich sind. Mhm. Ist doch auch eigentlich was sehr Nettes. Mhm. Es ist ganz nett, die Preiselbeere hat auch in der finnischen Mythologie ihren Platz. Und zwar wird da eine Jungfrau, Marjatta heißt die, durch das Essen von der Preiselbeere schwanger. Und sie bekommt einen Sohn und der ist der größte Held der finnischen Mythologie. Also ähnlich wie Ajax, Achill, diese Hausnummer.
Siegfried.
Also diese ganzen starken Männer, die brauchen unbedingt Preiselbeeren. Ist wahrscheinlich auch deswegen interessant, weil es einfach ein Kraftmittel ist, die Preiselbeere. Sie ist beruhigend, sie ist entzündungshemmend und tatsächlich auch kräftigend bei Infektionen. Man kann im Notfall, wenn man gar nichts anderes zur Hand hat und man fühlt sich krank und schwach und möchte ein Heißgetränk haben, das einen wieder aufrichtet, man kann so ein Preiselbeermus mit heißem Wasser anrühren, also richtig anrühren und damit es ein Getränk ist und das hebt nicht nur die Laune, sondern hebt auch die körperliche Verfassung, weil es einfach wieder besser beieinander. Und gerade Kinder, wenn sie ein bisschen fiebern, so lätschert sind, denen tut das richtig gut, wenn es kalt ist, einen heißen Preiselbeersaft zu trinken. Preiselbeersaft wäre natürlich das Bessere, aber wenn man einen Mousse hat, das ist halt nicht ganz so sauer, das kriegt man besser runter. Also etwas sehr, sehr Spannendes und die Blätter von der Preiselbeere sind auch interessant, gerade bei Blasenentzündungen. Hat einen schönen Begriff, was die machen. Die hemmen nämlich die Adhärenz von den Kolibakterien. Ach. Adhärenz ist die Anhaftbarkeit. Ja. Ja. Das heißt, diese Kolibakterien, die ja die Blasenentzündung verursachen an den Schleimhäuten, die können sich nicht mehr anhaften.
Anklammern.
Und damit wird man diese blöde Blasenentzündung los. Ein sehr, sehr schönes Mittel. Und im wenigeren oder im schwächeren Sinne funktioniert das auch mit den Beeren selber. Also man kann auch Beeren essen, aber besser wären noch die Blätter. Bekannt ist natürlich die Cranberry als Mittel bei Blasenentzündungen. Wirkt tatsächlich auch. Die Cranberry ist eine Moosbeere. Das ist die großfrüchtige Moosbeere aus den USA, aus den Neuengland-Staaten. Die hat einen Durchmesser von 1 bis 2,5 Zentimeter. Kennt man eigentlich erst seit 10, 15 Jahren bei uns.
Auf einmal sind sie rübergekommen.
Rüberbekommen. Mhm. Ist auch, also wie diese typischen, ähnlich wie Heidelbeere und Preiselbeere, mag es ein bisschen sauer den Untergrund. Sie wächst tatsächlich in Mooren und in Moosen. Wir haben auch eine heimische Moosbeere, auf die kommen wir gleich noch. Und die war immer schon ein großes Heilmittel in den USA, diese großfrüchtige Moosbeere. In den Neuengland-Staaten kein Thanksgiving-Menü ohne die Moosbeeren, die eben spät im Jahr noch geerntet werden können. Und die hat auch was Spannendes. Die hat nämlich innen drin, das ist auch eine Hohlbeere, hat die 4 Luftkammern. Und diese Luftkammern sind nur bei guten Früchten, bei frischen Früchten noch intakt. Und man hat schon um 1881 eine Hüpfmaschine erfunden, wo man die runterschüttet und nur die über eine gewisse Höhe dann wieder drüber springen,
die hat man genommen
und die anderen waren schlecht. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Also diese saure Beere bei Blasenentzündung fürs Immunsystem, die ist schon recht spannend, aber die großfrüchtige Moosbeere, also die Cranberry. Das kommt von Kranichbeere übrigens, Cranberry, weil die Kraniche die angeblich so gern fressen. Die ist weniger heilwirksam als unsere heimische Moosbeere. Das ist die heimische Moosbeere, die wächst in Moosen, in Mooren, ist sehr selten geworden. Die ist bei uns auch unter Naturschutz. Wo man sie viel findet, ist in Skandinavien, in Finnland zum Beispiel, in Schweden. Da wird sie auch angebaut tatsächlich. Man kann sie bei uns am Viktualienmarkt kaufen im Herbst dann. Und die kaufe ich auch sehr, sehr gerne, weil nämlich die Moosbeere tatsächlich sehr stark immunstimulierend ist. Sie ist nicht ganz so sauer. Die hat eine, ja, wie eine Preiselbeere mit Süß dazu. Nicht so säuerlich, schmeckt wahnsinnig gut. Und da gibt es ein hervorragendes Rezept aus Schweden. Und zwar nimmt man 1 Kilo von den Moosbeeren, 1 Kilo glorgeschnittener Apfel und 500 Gramm Mandeln. Das tut man mit 500 Gramm Zucker aufkochen zu einer Marmelade. Und davon tut man jeden Tag einen Esslöffel essen. Mögen Kinder richtig gerne. Und das ist eine ganz hervorragende Mischung fürs Immunsystem, wenn man in die Erkältungszeit im Herbst reingeht. Schmeckt richtig gut. Und diese Moosbeere wurde früher wohl sehr, sehr geschätzt. Da gibt es ein sogenanntes Mädchen von Egtved. Das ist ein Ort in Dänemark. Da hat man ein Grab gefunden. Dieser Mädchen, die war so 16 bis 18 Jahre alt. Die ist im Jahre 1400 vor Christus dort bestattet worden, eben in so einer moorigen Umgebung. Da hat man diese Moorleichen gefunden, aber eine echte Bestattung. Und die hatte ein Met dabei, ein Bier, und zwar ein Weizenbier, das mit Moosbeeren gebraut war. Also sehr spannend. Und dieses Mädchen, das war zwar in Dänemark bestattet, aber der Genanalyse nach kam die aus dem Schwarzwald.
Ach.
Und hatte Moosbeeren dabei. Gefällt mir also besonders gut.
Ja, und unsere Moosbeeren im Gegensatz zu den Cranberries, wo ist da der Unterschied in der Größe?
In der Größe, die sind also wesentlich kleiner, unsere heimischen Moosbeeren, und sind wesentlich intensiver von den Inhaltsstoffen, von den Anthocyanen, von der Folsäure, von Vitamin C her, von verschiedenen Eiweißzusammenstellungen. Deswegen sind die eben auch ein so großes Heilmittel. Übrigens auch interessant für die Bauchspeicheldrüse. Sie regenerieren die Bauchspeicheldrüse, die heimischen Moosbeeren. Es gibt sehr schöne Forschungen eben aus den skandinavischen Ländern, wo die so früh wachsen. Und man verwendet die bei Magenbeschwerden mit bakteriellen Ursachen. Also zum Beispiel, wenn man Wasser getrunken hat, das mit Kolibakterien versetzt war, um das dann grundsätzlich schlussendlich auszuheilen. Also nicht im größten Akutstadium, da bringt man eh nichts rein, aber zum Ausheilen dann hat man das traditionell schon in den skandinavischen Ländern verwendet und wahrscheinlich auch bei uns.
Wir haben uns gerade über die Beerenfrüchte der Heidekrautpflanzen unterhalten, liebe Astrid. Jetzt kommen wir zu den Stachelbeergewächsen. Stachelbeeren hat früher glaube ich, in jedem Hausgarten war auch ein Stachelbeerbusch, gell?
Ja, die waren früher sehr, sehr beliebt. Im 18. Jahrhundert, da hat es ja 722 verschiedene Stachelbeersorten alleine in England gegeben und Stachelbeerausstellungen, und ich finde, die sind ein bisschen runtergegangen haben wir gar nicht mehr so gern mögen, eben wegen den Stacheln, weil sie halt doch nicht so grierwig sind und so glatt. Aber sie sind wieder im Kommen tatsächlich, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie als Functional Food so interessant sind, also als Heilnahrung, würde man auf Deutsch sagen. Und zwar haben sie einen sehr hohen Kaliumgehalt. Das unterstützt den Körper dabei, überschüssiges Wasser auszuschwemmen und senkt damit den Blutdruck. Also bei Bluthochdruck von zu viel Wassereinlagerungen können Stachelbeeren unterstützend helfen. Und sie stärken tatsächlich auch das Bindegewebe, weil sie einen sehr hohen Siliziumgehalt haben. Also interessante Früchte. Und das Schönste, was ich einmal gesehen habe, war eine Aufnahme aus der Schweiz, wo ein Farbenkreis gelegt war aus Stachelbeeren. Das waren bestimmt 30 verschiedene Farben der Stachelbeeren rundherum. Aber sie haben eben Stacheln. Und da gibt es von der Ida Bohatta, kennst du die?
Ja, natürlich, die schönen Bücher.
Die schönen Bücher und die Fleißbildchen. Und da gibt es einen schönen Spruch. Du siehst ja ganz entsetzlich aus, das kleine Spätzchen spricht. Du hast ja Borsten rundherum, sogar in dem Gesicht, hat die arme Stachelbeere. Also lauter Stacheln drin. Aber eigentlich sind es schöne Pflanzen. Und wo ich immer wieder erstaunt bin, im Sommer sieht man sie eigentlich als Wildpflanze überhaupt nicht. Auch die Beeren habe ich tatsächlich noch nie gefunden. Nur im Frühling, da treiben sie als eine der ersten aus. Sie sind bei uns überall im Wald, die wilden Stachelbeeren. Und man kennt sie aber eigentlich nicht. Nur wenn man mal die einzelnen Büsche so am Waldrand im Februar, Anfang März genauer anschaut, die ersten Triebe, die rauskommen, dann sieht man auf einmal was, was unter dem Blatt Stacheln hat. Und da haben wir schon gedacht, ist das jetzt eine Berberitze? Was ist denn das? Was kann denn das sein? Bis ich draufgekommen bin, das sind tatsächlich heimische Stachelbeeren. Die haben ganz kleine Früchtchen, also keine 4 mm groß meistens. Also richtig klein, ist mit den Zuchtstachelbeeren nicht zu vergleichen. Wie sie schmecken, weiß ich auch nicht, weil ich es ja eben überhaupt nicht finde. Aber im Frühjahr findet man es als einen der ersten Austriebe. Das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Also wir haben einen Kuchen damit gemacht, tatsächlich. Einen Stachelbeerkuchen, das ist gut. Das ist gut. Auch ganz und schlicht, weißt du, ein Obstboden, ein Biskuitboden wie für jeden Obstkuchen. Und da haben wir Stachelbeeren draufgelegt.
Aber ich muss die gerne auseinander.
Und mit ein bisschen gut Sahne haben wir dann schon gescheit gesüßt, das muss ich sagen.
Süßen musst du, man muss ja auseinanderschneiden, weil sonst platzen
die. Ja, du
die
musst
auf.
Auseinanderschneiden.
Und dieses Platzen ist auch bei denen das Problem. Ja. Deswegen, wahrscheinlich sind sie deshalb nicht mehr so arg in Handel gekommen, weil sie platzen beim Transport auch relativ schnell. Also die kann man nicht lange transportieren, die halten nicht gut. Die kann man eigentlich nur bei sich selber haben und direkt vom Strauch weg essen. Da sind es aber, also ein Strauch, der kann 10 bis 15 Jahre tatsächlich Früchte bringen. Und sie sind auch mit einem großen Topf eigentlich sehr zufrieden auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Mhm. Und dann eben halbieren und auf dem Kuchen schmeckt recht gut. Ich mag es als Kompott auch recht gerne.
Ja, mag ich auch.
Da schmeckt es also tatsächlich sehr gut.
Ist so ein bisschen, wenn man Rhabarber mag, viele Leute mögen ja auch keinen Rhabarber. Wenn man Rhabarber mag, mag man meistens auch die Stachelbeere.
Das stimmt, da mag man die.
Weil das ist auch, das zieht auch den Mund, gell? So, das astringiert so ein bisschen.
Das zieht so zusammen. Ein bisschen zusammen.
Sieht so im Mund, die speichelt. Speichelt ein bisschen, löst den Speichel. Ja. Mhm.
Also das ist eine heimische Pflanze, die eben weitergezüchtet wurde zu diesen schönen, großen Früchten. Was auch eine heimische Pflanze ist, allerdings eher in Norddeutschland, das sind die Johannisbeeren, gehören auch zu den Stachelbeerfrüchten. Und wir haben verschiedene Arten von Johannisbeeren. Es ist in Norddeutschland die rote Johannisbeere heimisch, die schwarze Johannisbeere ist heimisch. Wir haben in den Alpen die Alpen-Johannisbeere. Die schmeckt allerdings nicht besonders gut, die ist recht fad, wird tatsächlich häufig gepflanzt, in der Stadt jetzt auch, weil sie ist sehr tolerant gegenüber Schadstoffen in der Luft. Also die bleibt lange grün und ist ein großer Staubfänger. Man hat also nicht so viel Dreck in der Luft, wenn man diese Alpen-Johannisbeere hat. Pflanzen tut man sie im Garten nicht. Man hat lieber die rote Johannisbeere. Die schmeckt eigentlich am allerbesten, die rote Johannisbeere. Die sind so schöne, leuchtende, rote Beerchen. Ein bisschen säuerlich, finde ich. Ich mag es recht gern. Also man kann Marmelade draus machen. Man kann es als Kosmetika nehmen. Zerdrückt wirkt es für ein schönes Hautbild. Man kann Masken draus machen und die dann auch noch aufessen. Also sehr fein. Wer die übrigens gerne gemocht hat, das war die Marie Curie. Da habe ich mal so nette Beschreibung gelesen, die, wie der Physiker Henri Becquerel, also der bekannte Atomphysiker, die kennengelernt hat. Und zwar hat die Marie Curie gerade Johannisbeermarmelade eingekocht, rote Johannisbeeren, und hat überhaupt keine Zeit für ihn gehabt, sondern hat ihn erst einmal in die Küche gesetzt, dass er die Johannisbeeren probiert. Verstehe ich. Die roten Johannisbeeren, wenn man sie die genauer anschaut, dann kann man die Laubblätter anfassen und dann riecht man nichts. Das ist der Unterschied zu der schwarzen Johannisbeere. Wenn man bei der schwarzen Johannisbeere die Laubblätter anfasst, dann riecht es richtig gut nach Cassis, nach schwarzer Johannisbeere. Die roten und die schwarzen Johannisbeeren lassen sich tatsächlich so ohne die Beeren schon einmal unterscheiden. Die schwarzen Johannisbeeren schmecken, finde ich, besser noch als die roten, haben eben diesen guten Cassis-Geschmack.
Ja, sehr schön, ja.
Ganz was Feines. Und Cassis-Likör, da nimmt man 300 Gramm schwarze Johannisbeeren, braunen Kandis, ein bisschen Vanille und einen Wodka und tut das Ganze zum Sirup zu einem schönen Aufkochen. Und dann könnte man ja einen Kir Royal draus machen.
Ja, zum Beispiel.
Das wäre ja also gerade münchnerisch unbedingt zu empfehlen. Ne?
Aber sie sind schon auch, ich finde, die schwarze Johannisbeere ist sehr speziell. Also ich kenne kaum jemanden, der keine roten isst. Ich kenne aber ganz schön viele, die keine schwarzen mögen.
Ja, weil es tatsächlich, und man kann auch gar nicht so viel davon essen. Das steht einem irgendwann dann an. Ist ja auch ganz spannend, in der Blumensprache, in der alten, wenn man jemanden einen Strauch Johannisbeeren, schwarze oder ein Zweig mit Johannisbeeren übergeben hat, dann hat es bei den Schwarzen geheißen, man hat an dir bald genug. Ach. Und bei den roten Johannisbeeren heißt es, und hätte ich 1000 Herzen, sie wären alle dein, weil sie eben diese schöne rote Farbe haben. Ne? Also da sieht man schon diesen Unterschied.
Du hast vorhin gesagt übrigens, dass du Preiselbeersaft oder Preiselbeeren so gut ist fürs Immunsystem. Wir haben als Kinder einen schwarzen Johannisbeersaft gekriegt, wenn wir erkältet waren oder wenn was im Anzug war oder wenn man vielleicht tatsächlich sogar schon ein bisschen gefiebert hat.
Ist auch völlig richtig. Die senken auch das Fieber. Auch da sind eben diese Anthocyane drin, diese rot-blauen Farbstoffe in ganz starker Konzentration. Deswegen sind die da sehr interessant. Noch interessanter ist allerdings an der schwarzen Johannisbeere die Knospe im Frühjahr. Die regt nämlich die Produktion von Cortison an und ist damit ein großes Mittel bei allen allergischen Beschwerden. Man kann tatsächlich, wenn es in die Heuschnupfenzeit reingeht, einen Extrakt aus den Knospen zu sich nehmen, kurmäßig, damit man nicht so arg auf die Gräser reagiert. Funktioniert ziemlich gut. Kann auch ein Antihistaminikum ersetzen bei Sofortallergien, allerdings nicht bei den großen Erdnussallergien, wenn jemand dann überhaupt keine Luft mehr kriegt, da braucht man schon was anderes. Aber leichte Hautirritationen, Heuschnupfen, da wirkt es sehr, sehr gut.
Wir haben ja noch die Wacholderbeere, die Aroniabeere und die Hollerbeeren und auch den Maulbeerbaum.
Ja, die
Lass uns das doch nach den 11 Uhr Nachrichten dann in aller Ruhe vertiefen. Sonst müssen wir es jetzt so kurz abhandeln und das wäre schade drum. Das wollen wir schon in voller Ausführlichkeit behandeln.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Astrid Süßmuth ist heute mal wieder bei uns zu Gast. Wir sprechen über die Früchte des Sommers, über die Beeren. Und da haben wir schon einiges gehört. Gerade sind wir bei den Stachelbeergewächsen. Stachelbeere, rote Johannisbeere, schwarze Johannisbeere haben wir schon geratscht. Und jetzt kommen wir dann zur Wacholderbeere, Aroniabeere und den Hollerbeeren. So, dann reden wir jetzt über die anderen Stachelbeergewächse, die wir noch nicht besprochen haben. Nämlich zum Beispiel die Wacholderbeeren oder die Aronia.
Nein, das sind keine Stachelbeergewächse. Nein, wir haben es bloß zusammensortiert zu den Stachelbeeren, weil die Stachelbeeren so besonders gesund sind. Und dann haben wir gedacht, da werden wir jetzt am besten die noch sehr gesunden Beeren dazu.
Okay.
Weil die Stachelbeeren, das sind ja alles echte Beeren. Und die richtig gesunden Beeren, die allergesündesten Beeren, die sind nämlich gar keine Beeren. Und dann haben wir gedacht, zu diesen passenden Beeren, kannten die dazu da.
Weil was Wacholder, sind die dann?
Wacholderbeeren zum Beispiel, das sind Zypressengewächse.
Ach.
Na, wie die Zypresse, die man vom Mittelmeer als Baum kennt. Und wenn man sich anschaut, dann sieht man auch die Ähnlichkeit, dass ein Wacholder eben ein Nadelbaum ist, eben ein Zypressengewächs. Und deshalb sind die Wacholderbeeren auch keine Beeren, sondern eigentlich Zapfen.
Zapfen?
Das sind kleine, runde Zapfen. Das klingt also sehr seltsam. Aber wenn man drauf beißt auf so ein Wacholderbeerl, dann merkt man, dass man durch verschiedene Schichten durchbeißt. Da ist es richtig so ein kleines Knacken. Und das sind eben diese Schuppen von dem Zapfen, durch die man durchbeißt. Deswegen ist das der kleine Zapfen. Die brauchen übrigens 3 Jahre bis zur Reifung. Im ersten Jahr wird der Wacholder bestäubt, im zweiten da gibt es dann die grünen Früchte. Und im dritten Jahr färben sich die Früchte erst schwarz. Der hat also richtig lange Zeit, so ein Wacholder. Ich meine, der kann ja auch bis 600 Jahre alt werden. Nicht? Er braucht aber immer Mandel und Weihwall. Der ist zweihäusig. Also es gibt weibliche und männliche Bäume. Man muss immer zwei pflanzen. Aber wenn man einen Wacholder haben will, darf man die auf keinen Fall in der Nähe von Birnen haben. Weil der ist nämlich ein Zwischenwirt von dem sogenannten Birnengitterrost, eine Pilzkrankheit. Der kann sich, dieser Birnengitterrost, der auf verschiedene Obstbäume geht, der kann sich eben besonders gut vermehren, wenn Wacholder in der Nähe ist. Wacholder ist eine altbekannte, wichtige Heilpflanze. Man hat es zum Räuchern genommen, zum Desinfizieren, Wacholder Schinken zum Beispiel. Mhm. Und es ist ein sehr immunstärkendes Mittel. Der Wacholder ist antibakteriell, er ist antiviral gegenüber verschiedenen Virenstämme, vermutlich auch gegenüber den Pesterregern. Deswegen gibt es im ganzen Alpenraum so viele Sprüche wie esst ein Granavit, dann sterbet's nicht. Granavit ist das alte Wort für einen Wacholder. Und es gibt eine ganz besonders schöne Sage aus dem Ort Fröttmanning bei München. Kennt man ja eigentlich halt nur noch vom Fußballstadion. Das ist aber tatsächlich die älteste Kirche Münchens. Aus dem 8. Jahrhundert stammt die. Und da war bis 1920 rum ein ganzes Dorf, wo jetzt das Autobahndreieck ist. Die Kirche steht ja da noch. Und da gibt es die Sage, dass ein Waisenmädchen da gelebt hat. Die Eltern waren schon gestorben und es war zur Pestzeit. Und dann hat sie gemerkt, sie kriegt auch das Fieber und hat sie mit letzter Kraft noch zur Kirche geschleppt und hat sich vor die Kirche in die Sonne gesetzt, um da zu sterben. Und dann ist ein weißer Vogel gekommen und im Schnabel hatte er Wacholderbeerl und eine Blutwurz, spannenderweise, hat ihr das in den Schoß gegeben und hat dazu gesagt, sie soll sich aus beiden einen Tee machen und den trinken, sie wird gesund und es soll sie dem ganzen Dorf sagen, damit die das alle trinken. Und tatsächlich, das Dorf Fröttmanning war von einer dieser Pestwellen tatsächlich verschont geblieben. Wahrscheinlich wegen Wacholder. Und die Wacholderbeerl, der Pfarrer Kneipp hat die auch ganz, ganz wichtig gefunden. Von dem stammt die schöne Wacholderbeerkur bei Magenverstimmungen und vor allem beim Helicobacter. Das ist ein Bakterium, der für Magenentzündungen, Schleimhautentzündungen und sowas zuständig ist oder der da Verursacher ist. Und da isst man am ersten Tag ein Wacholderbeerl, am zweiten zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, bis nauf bis zehne.
Wahrscheinlich muss man sich daran gewöhnen.
Genau, man muss das einschleichen. Das macht man öfters bei starken Medikamenten. Und dann, das ist ganz wichtig, nicht auf einmal aufhören, sondern 9, 8, 7, 6, dann wieder ausschleichen. Also ein wunderbares Mittel, verdauungsfördernd, immunstärkend bei Magenbeschwerden aller Art. Und als Gin auch nicht schlecht. Mhm. Also Gin-Bärl kann man auch essen.
Brauchst du auch in der guten Küche brauchst du ja auch immer einen Wacholder.
Braucht man unbedingt, gerade im Sauerkraut, das so schwer verdaulich ist, das so stark im Magen liegt, mit dem Wacholder lässt sich einfach besser verdauen. Also eine ganz gesunde Beere. Als Hype-Gesund-Beere wird ja zurzeit die Aronia-Beere.
Stimmt, ja.
Gehypt.
Wie man so schön neudeutsch sagen. Also sie machen ein Mordsaufhebens drum.
Ein Mordsgeschieß um die Aronia-Beere. Sie nennt sich auch schwarze Eberesche, kommt aus den USA. Schwarze Eberesche deutet es an. Es ist tatsächlich ein Baum, ähnlich der Eberesche. Schaut ähnlich aus, heißt auch Apfelbeere. Ist tatsächlich auch keine Beere selber, sondern eine Balgfrucht wie ein Apfel. Da ist es auch der Fruchtboden, der aufgebläht ist. Und diese Aronia-Beere, diese schwarze Beere, soll die Infektanfälligkeit extrem reduzieren. Sehr gut fürs Immunsystem, zur Immunsteigerung. Schmeckt so bittersüß. Ich kann es überhaupt nicht essen. Mir wird da also richtig gehend von dieser Bitternis übel. Manche Leute schwören aber darauf, man weiß natürlich jetzt nicht, ob das daran liegt, dass es so bekannt ist oder dass es so nach vorne gestellt wird oder ob es wirklich so gut ist. Studienlage ist natürlich interessant, aber wenn es greislich schmeckt, dann... Ich vertraue da lieber dem Maulbeerbaum. Der schmeckt nämlich, finde ich, richtig, richtig gut. Es gibt ja schwarze und eine weiße Maulbeere. Die Maulbeeren können tatsächlich zu den ältesten Kulturpflanzen, die wir als Menschen überhaupt haben. Seit 5000 Jahren werden die in China angebaut, allerdings nicht wegen den Beeren,
sondern wegen der Seide.
Wegen den Blättern, genau, weil nämlich die Blätter vom weißen Maulbeerbaum die einzige Nahrung für die Seidenraupen sind tatsächlich. Bei uns gab es in Europa im Altertum nur die schwarze Maulbeere, sind relativ ähnlich, die Maulbeeren vom Geschmack her. Man nimmt den Maulbeerentee bei Schleimhautentzündungen, bei Halsentzündungen, also aus den Beeren, der getrocknete Tee. Was sehr spannend ist, ist auch, wenn man so Augenflimmern hat, vom hohen Blutdruck, Tinnitus, Drehschwindel, dann können die getrockneten Beeren oder ein Beerentee als kurmäßige Einnahme das tatsächlich verbessern. Also ein ganz interessantes Mittel. Und die Blätter des Maulbeerbaums sind auch sehr spannend. Die senken nämlich die Cholesterinwerte. Man muss das nur kurmäßig, längerfristig einnehmen. Das wären jetzt diese ganzen fremden Früchte, um noch was Heimisches zu haben, das wäre natürlich die Hollerbeerl.
Oh ja.
Die Hollerbeerl, die kommen jetzt erst im August. Ich kriege irgendwie immer überhaupt keine, weil bis ich sehe, dass Hollerbeerl da sind.
Haben sie waren, schon geholt?
Genau, da waren schon die Vögel da. Also, das, also irgendwie arrangieren wir uns immer nicht. Es gibt total viele alte Fundstätten, also so in der Bronzezeit zum Beispiel in Feldkirch haben wir es gefunden, Ansammlungen von Hollerkernen um Feuerstellen rund um das Hollergrötzl. Die Hollerbeeren sind auch keine Beeren, sondern das sind Steinfrüchte, die haben immer einen harten Stein innen drin, wie Kirschen kann man sich das vorstellen. Man kann die kochen, roh darf man es nicht essen, da wird einem schlecht, das ist ein Brechmittel. Aber wenn es gekocht ist, sind sie eben gut verträglich, schmecken hervorragend, wie ich finde. Und was richtig nett ist, wenn man die in einem Sauerrahm mit ein bisschen Geliermittel aufkocht, dann gibt es so eine richtig giftig rote Speise, schaut toll aus, das ist so eine Hexencreme. Und dann die Hollerbeerl drin, wenn man drauf beißt, dann knackt das auch noch so.
Ist es süß?
Das ist süß. Mhm. Man muss es nicht ganz, ganz süß machen. Ist aber sehr interessant. Und diese Hollerbeeren sind heilkundlich tatsächlich extrem interessant wieder. Wir haben wieder diese dunkle Farbe, das sind diese Anthocyane, die generell das Immunsystem stärken, die die Zellen regenerieren. Deswegen Hollersaft, Hollermus bei Halsbeschwerden, bei Halsschmerzen, bei Bronchitis. Ganz interessant. Sie können aber noch mehr. Und zwar sind sie offensichtlich antiviral gegen Grippeerreger. Und sind deshalb eine sehr gute Anwendung, einen Tee aus Hollerbeeren zu trinken, wenn man Grippe hat. Mhm. Also grippale Infekte bis hin zur Grippe. Gibt es sehr interessante Studien auch, was da gemacht wird. Was auch toll ausschaut, ist eine Hollerbeerenbutter. Das hat also richtig wild aus. Da nimmt man 150 Gramm Hollerbeerl, 250 Gramm Butter und ein bisschen an Zucker. Man tut das miteinander köcheln lassen, aber so, dass die Beeren nicht platzen. Dann lässt man es abtropfen, ein bisschen den Butter rein und wieder abkühlen und dann zum Wildessen. Ah, das schmeckt richtig gut.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das schmeckt richtig gut.
Also quasi wie Kräuterbutter, bloß mit Hollerbeeren.
Wie Kräuterbutter, so ungefähr, nur mit die Hollerbeerl. Mhm. Und dann gibt es noch den Hollerkoch, den berühmten.
Der ist ja berühmt, ja.
Schmeckt also ganz gut. Zwei Äpfel, 300 Gramm Hollerbeerl, ein bisschen Zimt, ein Zitronensaft, ein Rum und ein bisschen Vanillepudding, das miteinander mit ein bisschen Wasser aufkochen und köcheln lassen. Das kann man auch ganz schlecht aufheben, finde ich immer, weil das so schnell weg ist.
Das ist schnell weg.
Ja, das verraucht
du da
so.
Was drauf? Manche machen ja so, also aus Eischnee zum Beispiel, setzen die so Nocken drauf. Oder,
schaut
oder,
natürlich oder, hübsch,
schaut
hübsch aus,
aus,
das schaut hübsch aus, aber das braucht es gar nicht. Das ist immer viel schnell weg dann wieder.
Dann müssen wir noch über Beeren reden, die wir besser nicht zu uns nehmen sollten, weil sie giftig sind, wie zum Beispiel die Einbeere.
Ja, da darf ich jetzt gleich nochmal die Ida Buhanta zitieren, weil es einfach zu nett ist. Was ich auch bitten mag und flehen, es bleibt die Einbeer bei mir stehen. Drum merkt euch alle ganz genau, sie kleidet sich wie ich in Blau. Zum Unterschied ein grüner Kragen, vierblättrig um den Hals getragen. Nur ja nicht essen, da sie giftig und es daher gefährlich wäre. Dies schreibt zur Warnung aller Kinder die sehr besorgte Heidelbeere.
Ja, das die Fleißbildle, gell?
Die Fleißbildchen.
Ach, die waren doch schön, ja.
Na, ich habe die blöd gefunden.
Ich habe sie mögen.
Ich habe es nie gekriegt. Das hat immer geheißen.
Ich habe immer das Gefühl, von meiner Erinnerung, vielleicht täuscht es mich auch, wir sind ganz gut damit bedacht worden. Also vielleicht haben wir einfach eine großzügige Lehrerin gehabt.
Ja, die anderen schon, aber ich nicht. Aber die Einbeere mag ich trotzdem sehr, sehr gerne. Ist eine ganz spannende Beere. Tatsächlich eine Giftpflanze. Allerdings müsste man relativ viel essen davon, um tatsächlich schwer zu erkranken oder am Ende zu sterben. Sie schmeckt so greislich, dass man gar nicht mehr essen darf. Und das ist tatsächlich auch das ganz blöde Droh. Sie schaut der Heidelbeere schon irgendwo ähnlich. Und wenn man eine Einbeere in die Heidelbeeren reinkriegt, dann ist alles verdorben. Man kann jetzt alles nicht mehr essen, weil es so greislich ist, kann man alles wegschmeißen. Die Einbeere, spannenderweise, also es ist eine Giftpflanze, sie schmeckt greislich und verdirbt das mühsam gesammelte Heidelbeeren-Essen. Das Interessante ist aber, dass sie seit alters her als Schutzpflanze gilt und als Heilpflanze als ganz wichtige. Man hat die unter anderem im Frauendreißiger, also zwischen Maria Himmelfahrt und Maria Geburt, hat man die in die Kleidung eingenäht gegen die Pestkräuter. Sie galt als eine der Rochuskräuter. Rochus ist ja der Schutzheilige gegen Pest. Am 16. August, glaube ich, hat der Namenstag. Da hat man die genommen und ans Kruzifix hingesteckt, die vier Blätter, die natürlich ausschauen wie ein Kreuz. Und tatsächlich ist die Erdbeere, die Einbeere wohl ein großes Desinfektionsmittel. Man kann 10 Beeren in 1 Liter Wasser aufkochen und damit Flächen abwischen zum Desinfizieren. Wirkt sehr gut. Der Nachteil ist nur, es ist alles blau danach. Also es färbt ganz, ganz stark. Und volksmedizinisch wurde sie auch verwendet. Man hat Einbeeren aufgekocht mit Schweineschmalz und das als Umschlag genommen, als schmerzlindernden Umschlag für Prellungen und für stumpfe Verletzungen, also als Schmerzmittel. Gar nicht uninteressant eigentlich, und dabei gilt es so als die Giftbeere überhaupt.
Echt? Ich habe immer gedacht, es ist die Tollkirsche, die Giftbeere. Tollkirsche ist eigentlich keine Beere.
Tatsächlich, die Tollkirsche ist auch eine Beere, gehört zu den Nachtschattengewächsen, und die Nachtschattengewächse haben ganz oft Beeren dran, eben die Tollkirsche oder der bittersüße Nachtschatten oder die Kartoffel eben, diese Beerenfrüchte, die sehr, sehr häufig giftig sind. Und die Tollkirsche wurde immer schon als Hexenbeere gesehen irgendwo. Und das Gemeine ist, dass sie den Berichten nach wohl keinen scheußlichen, sondern eher guten Geschmack hat. Dann probiert man eine, das macht man bei der Einbeere nicht, weil die kreislich schmeckt, ne? Probiert man eine und dann würde man noch mehr essen, einfach weil es so gut ist. Mhm. Und tatsächlich, von einer Tollkirsche stirbt man im Zweifelsfall auch nicht, sondern man kann wohl eine essen und es gibt Rauschzustände. Und deshalb wurde die eben als Hexenbeere für sonstige Zustände, Walpurgis-Zustände verwendet. Na klar. Der bittersüße Nachtschatten ist auch eine sehr spannende Beere, die wir haben. Eine sehr schöne Farbe. Die Tollkirsche ist also wunderschön schwarz.
Schwarz-rot.
Glänzt der Belladonna, die großen Augen, ne? Ganz klar. Macht ja auch die Vergiftung der großen Augen mit dem Atropin. Der bittersüße Nachtschatten, gleiche Pflanzenfamilie, ähnliche Giftwirkung, aber knallrote Beeren. Und er heißt bittersüßer Nachtschatten, weil wenn man diese Beeren, wenn man drauf beißt, die werden tatsächlich in Teilen der Welt gegessen, nicht bei uns, sondern da, wo es ganz heiß ist, wahrscheinlich sind dann weniger Giftstoffe drin, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Es schmeckt eben erst bitter und dann süß, diese Frucht. Sollte man aber nicht verkosten, weil es einfach bei uns zu giftig ist. Sie galt aber, weil sie sich so komisch verfärbt, ne? Also eine ganz merkwürdige Lila, wie Kartoffelblüte, wächst im Sumpf, so ein bisschen geheime, stille Ecken, und dann diese rote Beere, die fast ein bisschen wie ein Herz ausschaut. Sie galt immer schon als Liebeszaubermittel. Ah. Angeblich sollen Türkinnen in früheren Jahrhunderten damit ihre Männer vorübergehend eingeschläfert haben, um einen Geliebten zu empfangen. Habe ich gelesen. Ne? Also hoffentlich haben sie die richtige Dosierung erwischt. Und es gibt eine Oper, die heißt L'Elixir d'Amore. Die ist von einem gewissen Donizetti. Mhm. Und da gibt es einen Liebestrank. Und der Liebestrank wird von einem Quacksalber namens Dulcamara, bittersüßer Nachtschatten, hergestellt. Ne? Also kann man sich vorstellen, ist schon wieder was Interessantes. Und noch giftiger geht es natürlich immer noch, das wäre der Seidelbast, der auch sehr schöne rote Beeren hat. Das ist der einzige Strauch, der bei uns direkt am Stamm blüht und fruchtet. Ganz früh im Frühjahr, diese wunderschönen lila Blütchen mit den 4 Blütenblättern, duftet wie Flieder, ganz herrlich im Bergwald und ist tödlich giftig. Jetzt sieht man dann langsam die roten Beeren. Die sind schwergiftig. Da sollte man das auch den Kindern tatsächlich zeigen, wie giftig das ist. Das langen wir nicht an. Alle Beeren eigentlich, die einzeln sind im Wald und rot, die sind giftig. Also auf gar keinen Fall essen.
Du bist ja mit Kindern auch viel unterwegs. Wissen die das?
Das ist tatsächlich,
also man muss es ihnen sagen, ist klar, das machst du ja auch. Aber
das muss man die Kinder sagen und ich tue eigentlich mit Kindern auch immer sehr viel in der Natur essen, weil durchs Essen lernt man die Pflanzen gut kennen, da lernt man die Natur wertschätzen und nur was man wertschätzt, kann man auch schützen wollen dann. Und da gehört natürlich unbedingt dazu, diese giftigen Dinge zu besprechen. Und das ist gerade für Kinder schon sehr spannend nach dem Motto, ha, ich weiß was, was für richtig giftig ist. Die hören da ganz interessiert zu und die Kinder, die mit mir unterwegs sind, die kennen auch immer den Seidelbast, sieht man sehr früh in die Berg, die kennen immer den weißen Germer, die kennen immer die Einbeere, also diese ganzen giftigen Dinge, die wir haben. Ein Schierling schauen wir uns ganz oft noch an. Der wächst ja auch überall am Wegesrand, was man nicht anlangen, also die ganzen Doldenblütler langen wir nicht an, ne? Aber eben auch nicht diese Beeren, die giftigen. Maiglöckchen haben ja auch so schöne rote Beeren. Rote Beeren einzelne langen wir nicht an, ganz klar.
Eine Zaunrübe hast du noch aufgeführt.
Eine Zaunrübe ist auch was sehr Spannendes, das gilt nämlich als alte Hexenpflanze. Die Zaunrübe hat man zusammengemischt mit der Tollkirsche als Flugmittel, die macht ähnliche Vergiftungen und die rankt sich wie eine Weinrebe um etwas herum und macht hohle Früchte tatsächlich auch, schwarze hohle Früchte. Die hat man heilkundlich verwendet, immer aufgelegt auf Abszesse, um diese zu öffnen. Hat eine interessante Wurzel, die wird über 2,5 Kilo schwer, aber ist ein klassischer Bestandteil eigentlich der alten Volksmedizin, war früher auch in der Klosterheilkunde ganz wichtig, eben um Abszesse zu öffnen. Bei Kniegelenksergüssen hat man die aufgelegt, um das ausgleiten zu können. Also das eröffnet eben über die Haut. Da war es wichtig, aber nur bis zu einem Punkt, und zwar nur bis dahin, wo die Hexenprozesse angefangen haben. Und dann ist sie auf einmal verschwunden aus der Klostermedizin, weil dann konnten die natürlich diese Hexenpflanze, mit der man flirren kann angeblich, nicht mehr in ihre Klöster haben.
Dann kommen wir jetzt zu meinen Lieblingen.
Das sind meine Lieblinge.
Nein, die kriegst du nicht. Himbeeren. Also Himbeeren sind meins. Ja, ich mag sie wirklich gern.
Die schmecken so gut. Also auf Himbeeren könnte ich nicht verzichten. Und zu dem Schönsten überhaupt, was ich kenne, ich mache gern Waldläufe. Und das Allerschönste ist Ende Juli, wenn ich da auf meiner Laufstrecke durch ein kleines Gebiet laufe, da riecht es nach Himbeeren. Aber sowas von, so einen Duft, den kann man mit nichts vergleichen. Eine Himbeere ist einfach das Allerfeinste. Ja.
Geschmäcker sind verschieden. Geschmäcker sind verschieden.
Man hat die früher aber auch tatsächlich zur Vertreibung vom Bösen verwendet, weil es diese Dornen dran haben, diese Stacheln. Himbeeren sind ein sehr altes, wichtiges Heilmittel auch immer schon gewesen. Auch hier wieder tatsächlich fürs Immunsystem zum Stimulieren. Es kommt ist die alte Heilpflanze der Fruchtbarkeit auch tatsächlich. Himbeere kommt von Hindbeere, das ist die Hirschkuh. Und Hirsche stehen für die Fruchtbarkeit an sich. Das heißt, Himbeeren wurden als fruchtbarkeitssteigerndes Mittel verwendet, die zu essen. Aber auch vor der Geburt, das kennst du vielleicht auch noch, der Himbeerblättertee, den man so ab der 30. Woche ungefähr trinkt, damit es zu keinen Dammrissen kommt bei der Geburt. Das macht einfach das Gewebe sehr weich. Und das ist dieser Himbeerblättertee, das ist eigentlich nicht nur auf die Geburten wichtig, sondern das ist auch ganz interessant bei Zerrungen, bei Verletzungen des Bewegungsapparats, wenn man Bänderrisse gehabt hat, damit einfach die Bänder schön weich bleiben. Man könnte auch zum Beispiel, wenn man Bänderverletzungen in den Knöchelgelenken hat, Fußbäder machen mit Himbeerblättertee, um diese Bänder weich zu bekommen, damit die schön wieder zusammenwachsen können ohne Knoten. Also eine ganz, ganz spannende, freundliche Beere. Man kennt die Himbeeren von den Brombeeren übrigens schön weg. Wenn man die Blätter anschaut, Himbeeren haben immer auf der Unterseite eine weiße Farbe an den Blättern. Die Brombeeren sind unten grün an den Blättern. Und die Himbeeren lassen sich immer frei abziehen von dem stumpfen Stiel innen drin, vom Blütenboden. Ist übrigens auch eine Sammelfrucht, ist keine Beere, ist eine Sammelfrucht, sondern lauter einzelne Körnerl. Und bei den Brombeeren bleibt immer die Frucht fest verbunden auf dem Blütenboden. Es geht eben nicht abzuziehen wie bei den Himbeeren.
Jetzt mal ganz ehrlich, Also jetzt vom Geschmack her mal gesprochen, Himbeere, Brombeere. Ich finde, die Brombeeren sehen wunderschön aus. Die sind schön und die machen sich auch gut in einem Obstsalat oder auf einem Fruchtteller, wenn da so eine Brombeere daneben liegt. Das machen ja auch, das macht ja die Gastronomie, macht das auch gern, dass dann ein Brombeerchen dazu liegt. Sieht schön aus. Ich finde, sie schmecken nicht so besonders. Oder wie geht es dir damit?
Nein, ich mag es tatsächlich auch nicht so gern.
Nicht schmecken, nicht besonders, meine ich damit eigentlich, sie haben wenig Geschmack.
Ja, sie haben wenig Geschmack und vor allem, wenn es geregnet hat, die Himbeeren behalten auch beim Regen ihren Geschmack noch. Ein bisschen was geht weg, aber die Brombeeren, die können richtig nackert werden. Also richtig fad und nackert, schmeckt nach gar nichts mehr. Die müssen in praller Sonne geerntet sein und dann haben sie ein bisschen einen Geschmack. Wo ich es sehr gern dazu mag, das ist mit Ziegenkäse und mit Salat zusammengerichtet. Da gibt es so eine leicht säuerlich-süße Note dazu, da passt es ganz, ganz gut. Mhm. Aber es ist nicht das.
Also wo es ja ganz, ganz beliebt ist, ist es tatsächlich in Südfrankreich. Da machen sie ja Konfitüre aus Myrrhe, die Brombeeren. Und ich glaube, vielleicht liegt es da an den klimatischen Verhältnissen und an der vielen Sonne, dass sie da einfach vielleicht besser schmecken. Bei uns, finde ich, haut es nicht so hin.
Nein, haut irgendwie nicht hin. Die Brombeere wird übrigens immer mehr. Die vermehrt sich durch diese warm, feuchten, niederschlagsreichen Winter sehr. Und das Problem ist, dass man kommt eigentlich überhaupt nicht mehr durch. Das ist so eine Blaupause für NATO-Stacheldraht. Das ist so von stachelig extrem. Ne? Es gibt übrigens bei uns in Bayern über 50 verschiedene Brombeerarten. Für Laien wird auch für mich kaum zu unterscheiden. Was allerdings verschieden ist, ist der Geschmack von den einzelnen Beeren. Die schmecken wirklich sehr verschieden. Und da gibt es welche, die schmecken einfach nach gar nichts. Und andere schmecken schon nach was. Und das sieht man aber dem Strauch als Laie überhaupt nicht, oh, was das jetzt für einer ist.
Was man auch essen kann, was glaube ich viele nicht wissen, Fuchsienbeeren.
Die Fuchsienbeeren, ja, diese schöne Scharlachfuchsie mit den Glöckchen, die runterhängen in lila und rosa. Ich mag sie ja wahnsinnig gern, die schauen einfach so schön aus. Sie mögen ja keine pralle Sonne, aber es ist sehr hell. Die sind auch erst im 16. Jahrhundert zu uns gekommen. Als erstes die Beschreibung, weil das Schiffchen mit den Fuchsien drin ist leider untergegangen, mit Mann und Maus und Fuchsie. Haben wir die Beschreibung von den tollen Pflanzen gehabt und hat so drauf gewartet, dass sie endlich kommen. Und dann waren es da. Man hat zuerst gemeint, das ist eine Giftpflanze tatsächlich. Benannt haben wir es ja nach dem Botaniker Fuchs,
genau,
nach dem bayerischen.
Fuchs aus Wemding.
Genau, dem bayerischen Botaniker, muss man auch dazu sagen. Und man hat gedacht, die ist sehr, sehr giftig. Dabei ist es ein Nachtkerzengewächs. Nachtkerzengewächse sind alle essbar. Und diese kleinen Beeren, die dann kommen, die schmecken fast wie Kirschen. Und man kann die entweder roh essen, direkt vom Strauch, oder man kann es zur Marmelade oder zum Mousse einkochen. Schmeckt richtig gut. Es ist so überraschend, wenn man das isst. Ja. Ich habe es das erste Mal gesehen in Irland, da wachsen die ja wild. Bei uns sind sie nicht winterhart, in Irland wird es nicht so kalt. Ja. Und da säumen sie ja als wie kleine Bäumchen die Straßen. Es schaut ja unglaublich schön aus, wenn es da blüht. Und da waren wirklich Leute und haben diese kleinen Früchte
und das
gepflückt.
Machen die Vögel nicht?
Die Vögel haben es vielleicht noch nicht festgestellt, haben es noch nicht entdeckt, dass man es fressen kann. Oder man muss wie beim Holler einfach schneller sein und die erwischen.
Ich habe es nicht gewusst, tatsächlich. Muss ich mal probieren.
Muss probieren. Ja. Und was auch richtig gut schmeckt, ist, wenn man es mit einem Weißwein aufkocht als Marmelade. Also das hat dann so eine kleine, aromatische Note noch dazu. Also man kann was richtig Feines
machen. Mir geht es immer mit der Felsenbirne so. Ich habe eine schöne Felsenbirne. Und da sind dann, wenn die dann jetzt die roten Bärle kriegt, da sind dann die Vögel auch immer. Die könnten wir auch essen. Aber da sind die Vögel dran. Also die weiden das ab.
Bei mir auch. Ich habe auch
nicht hin.
Das schaffe ich auch nicht. Und ich habe mich jetzt mit den Vögeln arrangiert, dass ich gesagt habe, also die gehören euch und mir gehören die Blüten. Ich freue mich über die Blüten und dann kriegt ihr von mir aus die Beeren von der.
Aber wie sie da drin sind, gell?
Ja, die schmecken einfach besonders gut. Das ist das Schicksal des Obstanbaus im eigenen Garten. Irgendwie, ich kriege immer gar nichts. Und heuer, ich weiß nicht, es schaut nicht gut aus. Es ist so kalt jetzt geworden, diese Schafskälte, die mir tatsächlich.
11.6., gell?
11.6.
ist der Tag.
Das ist der Tag der Schafskälte. Ja. Eine Wettersingularität, die zuverlässig mit 80%iger Wirksamkeit
kommt.
Immer kommt und offensichtlich in den letzten Jahren noch häufiger als früher. Es ist einfach der Unterschied der Erwärmung von den Wassermassen und von den Landmassen. Und wenn dann der Wind auf Nordost dreht, eben zu Beginn vom Juni, dann kommt diese Schlechtwetterperiode mit dem echten Kälteeinbruch, mit dem Wettersturz und deswegen Schafskälte, weil es ist die Zeit, um die Schafe zu scheren und da muss man einfach warten, bis dies vorüber ist, dass man die scheren kann, dass sie eben nicht erfrieren darf.
Aber dann kommt der Sommer, oder?
Ich weiß nicht, ob der heuer richtig kommt. Also es schaut so nass aus, dass ich mir den Sommer momentan gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Aber ich habe ja eh keine Erdbeeren mehr, seit dem Hagel, die schön rot werden können.
Aber weißt du, was mich ein bisschen betrübt? Wir nähern uns ja schon wieder dem längsten Tag des Jahres.
Das
nähern
mag wir ich uns gar nicht wissen.
Das mag ich gar nicht wissen. Mir geht es immer genauso. Ich denke mir auch immer, oh nee, bitte. Wir sind doch noch gar nicht.
Das Schlimmste ist ja eigentlich, weil du es ansprichst, eigentlich war heute ist ja Barnabas. Ja. Und da gibt es ja diesen Spruch an Barnabas, die Sonne weicht, an Lucia wieder her, sie schleicht. Weil der Barnabas war eigentlich die Sommersonnenwende vor der Kalenderreform. Ja. Also sind wir da schon mittendrin. Und Lucia ist der 13. Dezember, der alte Sonnenwendtag der Wintersonnenwende. Also die Tage sind jetzt noch schön da.
Also wir müssen es nutzen. Jede Sonnenstunde, die jetzt kommen mag, wir müssen es
unbedingt
nutzen.
Unbedingt. Ja. Heute wird es bedeckt bleiben, aber Ende der Woche wird es wohl hoffentlich ein bisschen sonnig werden. Und wenn es nicht sonnig wird, was machen
wir? Dann rufen wir die an.
Nein, da fahren wir. Dann machen wir Urlaub am Mittelmeer.
Also meine Liebe, du kommst wieder zu uns am 16. Juli. Mit welchem Thema?
Passend zur Urlaubszeit. Urlaubsfeeling mit Mittelmeerpflanzen, auch für daheim.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Astrid. Hat wieder große Freude gemacht. Und die Fuchsienbeeren, die probiere ich.
Ich sage danke und einen guten Appetit mit den Fuchsien. Genau. Servus.